Hallo und willkommen zum neuesten Lovecast. Ich bin Erstu und heute an meiner Seite, wie immer, jedes Mal, wenn ich deinen Namen sage, habe ich so dieses wohlige Gefühl im Magen. Ja? Pascal, hallo.
Hallo.
Und wir haben heute auch noch einen weiteren Mitstreiter. Wir hatten ihn schon zweimal, glaube ich, in der Sendung. Ich bin mir gerade doch zweimal, aber jemals beim Hatecast. Ob er auch wirklich lieben kann, wir werden es sehen. Hallo Dominik.
Hi.
Ja. Das war, wow, Love is in the air, Leute, ich sag's euch, Love is in the air and in the space, das ist Wahnsinn, das wird ein toller Cast, habe ich ein Gefühl. Bevor wir uns aber um die letzten Jedi kümmern, geht's natürlich erstmal rückblickend um den letzten Hatecast, Hatecast Nummer 13 war es, glaube ich, 8mm. Pascal, deine Gefühle zum letzten Hatecast?
War eine meiner Lieblingsausgaben von uns, muss ich wirklich sagen. Ich hatte sehr viel Spaß, mir das nochmal anzuhören. Es war schön albern, fand ich. Irgendwie war es schön albern, aber man konnte es trotzdem ernst nehmen.
Ja. Ich mochte den Cast auch. Das war einer der wenigen Casts, die wir gemacht haben, die ich mir wirklich nochmal komplett angehört habe.
Ja.
Ist ein gutes Zeichen. Ob die Leute, die das sich angehört haben, auch so sehen, ich weiß ja nicht, aber dafür gehen wir jetzt mal kurz auf zwei Kommentare ein. Pascal, fang du doch mal bitte an.
Okay, also der erste Kommentar kommt von unserem Lieblings-User Dorne Andi, der da schreibt, die Beschreibungen eurer Erstsichtung kann ich vollends unterschreiben. Shocking! Damals mit 14 frisch aus der Klosterschule ist dieser geballte Sündenpfuhl schon eine Wucht. Gutes Beispiel, wie ein Film an Wirkung verlieren kann, wenn man älter wird. Vielleicht etwas abstumpft, aber auch einfach mehr differenziert. Wie die Pornoszene hier dämonisiert wird, ist natürlich gerade für Erotik-Konnoisseure wie Pascal ein No-Go. Alles nur kranke, finstere Gestalten. Und dann kommen sie gerade bei der Person, die tatsächlich ein perverser Krimineller ist, auf die Och, ist ja auch nur ein Mensch-Feststellung. Grümpel! Bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob euer Cast bei mir jetzt das Interesse an einem Grown-Up-Rewatch befeuert oder zerschlagen hat.
Das ist Dorne
Andi. Danke, Andi.
Ja. Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße gehen raus. Danke für deinen Kommentar. Dominik, du hast auch mal einen Kommentar.
Ja, von unserem Lieblingsuser Kühne und natürlich auch Redaktionslegende und Legende von Altenstädt. Schlag mich tot. So, Kühne ist zurück. Die letzten Male hatte ich nichts zu sagen, ändert sich aber heute. Zuerst sei gesagt, ich kann eure ganze Argumentation verstehen und sehe es ähnlich. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich schon schockiert und dachte mir, dass ich selten sowas Hartes gesehen habe. An dieser Stelle verbitte ich mir alle anzüglichen Witze über das Wort Hartes. Heute schockiert 8mm weit weniger, wobei ich die Thematik Snuff und grenzüberschreitende Pornografie immer noch düster finde. Was ihr bemängelt, ist der grundsätzliche Umgang mit dem Thema Porno und dass es irgendwie dämonisiert wird. Ja, stimme ich euch zu, wobei ich das etwas abstufen möchte. An der Stelle weiß ich nicht mehr, ob ihr euch vielleicht vertan habt oder ob ich falsch liege. Aber es war nicht.
Nix falsch.
Aber war es nicht so, dass diese Untergrund-Porno-Börsen, oh Gott, dieses Wort, geil, viele grenzüberschreitende Dinge verkauft haben, wie zum Beispiel Tierpornografie und Kinderpornografie? Da kann ich diesen düsteren Rahmen und die Darstellung schon irgendwie nachvollziehen. Mit der ganzen Darstellung der BDSM-Szene bin ich bei euch. Total albern und überzogen, aber was an der Stelle nicht vergessen werden darf, 1999 war man bei weitem noch nicht so sexuell aufgeklärt und ebenso gab es nicht das mannigfaltige Angebot im Internet. Nee, da erwachte das erst. Die Leute wussten es nicht besser und ich kann mir schon vorstellen, dass damals der Otto Normalbürger BDSM für etwas Böses und Krankes gehalten hat. Was an der Stelle die mangelnde Recherche nicht rechtfertigt, aber ich vermute, dass das Gefühl der Generation eingefangen werden sollte. Übrigens, im Ruhrgebiet gibt es, beziehungsweise gab es durchaus diese schmuddeligen Sexläden mit ekelhaftem Kino im Hinterzimmer. Ganz so abwegig wäre das zumindest damals nicht. Kann ich sogar bestätigen aus eigener Erfahrung. Ebenfalls muss ich sagen, dass der Film heute weit weniger schockiert als damals und im Vergleich zu ähnlichen Genrevertretern mittlerweile fast harmlos ist man, was ihn in meinen Augen aber nicht zwangsläufig zu einem schlechten Film macht. Ich zumindest konnte viele der kritisierten Themen ausblenden und finde den Film immer noch nicht schlecht, aber ja, so dreckig, wie er gemacht wurde, ist er bei weitem nicht. Lovecast Hashtag 13.
Ja, ich kleine Änderung des Plans. Wir reden heute nicht über den letzten Jedi, sondern über Dominiks und Kühnes Erfahrungen mit Sexshops.
Ich frage, Lovecast ja. Hashtag 13?
Steht da unten. Keine Ahnung.
Okay. Ach so, das habe ich dazu geschrieben.
Ach so.
Also, das ist das.
Ja.
Gut. Ich vergesse nämlich immer die Nummerierung unserer Cast und ich hatte keine Lust, dass ich jetzt sage Lovecast Nummer 24, aber jetzt ist halt 13 erst.
Mm.
Das hat nicht der Kühne geschrieben. Das
okay, ist, okay, leid. Okay.
Alles klar. 13 passt aber irgendwie auch dann, ne? Ja, okay.
Ja.
Gut. Goldener Ding-Dong?
Ja, ich finde schon, dass der Kühne einen goldenen Ding-Dong verdient hat.
Ja, ich weiß nicht, weil der Dorne eigentlich, weil er hat schon allein schon damals mit 14 frisch aus der Klosterschule. Das ist schon. Ich finde, wir geben den beiden. Komm.
Beide kriegen einen. Ich weiß, wir haben doch jetzt schon mal vor zwei Ausgaben, als das letzte Mal einen vergeben haben, auch irgendwie einen aufgeteilt für zwei. Ich finde, nee, dann lass uns den Dorne Andi einfach eingeben.
Ja, Kühne hat, glaube ich, schon mehrere, oder?
Kühne sammelt die ja wie Funko-Pop-Figuren, wie die Dinger heißen. Also herzlichen Glückwunsch, Dorne Andi. Du hast es geschafft. Dein erster goldener Ding-Dong, ja.
Ja.
Ich hoffe sehr, dass er auf deinem Kamin einen ordentlichen Platz findet. Denn da gehört diese Auszeichnung hin.
Schicken wir Montag raus.
Ja. Was?
Schicken wir Montag raus.
Genau, schicken wir Montag raus. Freu dich drauf. Okay.
Stell mal vor, ich krieg wirklich so ein Ding zugeschickt und zeigt uns das dann in Kasse.
Ja, okay. Interner sollten jetzt hier nicht beredet werden.
Nein.
Würde ich sagen, danke für eure Kommentare. Und machen wir einen Schlussstrich bei 8 mm und eröffnen ein neues Kapitel. Diesmal geht es um Liebe, wie gesagt. Lovecast Nummer 13. Wir reden über Star Wars, die letzten Jedi. Der wahrscheinlich oder einer der kontroversesten Star Wars Filme aller Zeiten. Aber bevor wir jetzt zum üblichen Teil des Lovecasts kommen, stelle ich eine andere Frage als üblich, nämlich zum einen, wie stehen wir zu Star Wars und wie hat uns Episode 7, das Erwachen der Macht, gefallen? Und Dominik, du bist unser Gast, deswegen
darfst du nicht
die Frage zuerst beantworten.
Genau. Genau. Star Wars war auf jeden Fall maßgeblicher Bestandteil meiner filmischen Sozialisation. Also früher als Kind hoch und runter. Die ersten 6. Ja, die ersten 6, ich hab's gesagt. grandios natürlich. Also die ersten 3 auf jeden Fall. Und mit ersten 3 meine ich nicht die Prequels, sondern ihr wisst, was ich meine. Das Erwachen der Macht fand ich sehr schön. Also das war für mich als Star-Wars-Fan wirklich eine schöne Kelle Nostalgie, Fanservice, hat mir sehr gut gefallen.
Mhm, vielen Dank. Dominik, jetzt hast du.
Ja, kurz und schmerzlos. Star Wars gehört, glaube ich, so in die Sammlung eines jeden Filmfan und Cineasten. Die alten Filme mag ich. Ich bin mit den Prequels aufgewachsen, habe auch eine kleine Stelle im Herz für die Clone Wars Serie, die sehr viel besser ist als ihr Ruf. Episode 7 mag ich durchaus nach mehreren Sichtungen. Der Film ist für mich allerdings immer noch zu sehr ein Safe Game. Der ruht sich sehr auf seiner Nostalgie aus. Und deshalb war ich sehr, sehr gespannt, was jemand wie Rian Johnson im Star-Wars-Universum so alles anstellen würde.
Ja, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich bin auch mit Star Wars aufgewachsen, allerdings mit der Urtrilogie. Das war wirklich so mein Startschuss für meine Filmaffinität. Es ist so eine ausgelutschte Phrase oder so eine Art Trope, aber es ist einfach so. Star Wars war wirklich so der Startschuss für mich. Ich weiß, es ist cooler, wenn man sagt, irgendwie es war Tarkovsky oder Belatar, aber nein, bei mir war es Star Wars. und da bin ich nicht der Einzige, ja.
Ja.
Episode 7 hat mir wirklich gefallen, aber ich sehe das ähnlich wie Dominik, der ist halt echt ein Safe Game. Deswegen war ich sehr gespannt und sehr erfreut auf Episode 8, die letzten Jedi. Und dann kommen wir jetzt zum üblichen Teil des Love or Hate Castes. Wann haben wir denn diesen Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf uns? Und diesmal darf Dominik anfangen.
Och Gott, wie freundlich. Ja, ich habe ihn damals zum Kinostart gesehen und konnte die Kontroverse nachvollziehen. Aber für mich ist, selbst jetzt nach der Drittsichtung, hat sich so diese diese Phrase bei mir einfach verpflanzt im Kopf. Ich finde den Film interessant.
Mhm. Pascal?
Ich habe ihn das erste Mal im Kino gesehen und ich sag mal so, ich fand den Film interessant.
Okay. Ich habe ihn zum ersten Mal halt in der Presseverführung gesehen und kam raus und war hin und weg und total begeistert und bin regelrecht nach Hause geschwebt und war ein bisschen, ja, fast schon entsetzt, als dann so kurz nach Kinostart halt dieser Backlash kam. Ja. Ich habe ja schon gesagt, einer der kontroversesten Star Wars Filme. Ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass er Episode 1 vom Thron gestoßen hat.
Ja.
Was heißen soll. Ne? Mhm. Aber ja, das so habe ich zum ersten Mal den Film gesehen. So wirkt er damals auf mich. Mittlerweile, ich habe ihn heute Morgen jetzt nochmal gesehen, zum dritten Mal. Mhm. Ist schon schwächer geworden bei der Drittsichtung, aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr stark.
Ja.
Gut. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, worum geht's in Episode 7, die letzten Jedi überhaupt? Und Dominik weiß die Antwort, oder Dominik?
Episode 8.
8. Ach scheiße, ja.
Ja, dafür mache ich jetzt auch den Inhalt. Ja, der Film setzt etwa so gefühlte 5 Minuten nach den Ereignissen von Episode 7 an. Unsere Figuren sind quer über die Galaxis verstreut. Die Rebellion wird angegriffen von der Ersten Ordnung, die zurückschlägt nach der Zerstörung der Starkiller Base. Rey befindet sich auf Achto, wo sie auf Luke Skywalker trifft und ihm sein Lichtschwert reicht. Finn erwacht aus dem Koma und ja, die Problematik ergibt sich zum einen, dass eben die Erste Ordnung die Rebellen weiter durch die Galaxis verfolgt, dass sie nicht entkommen können, dass sie selbst im Hyperraum aufgespürt werden können. Und deshalb müssen sie einen Plan schmieden, der sie dann unter anderem auf einen Casino-Planeten führt, wo sie einen Codebreaker finden müssen. Also Finn und eine dazu erfundene Figur, auf die wir wohl auf jeden Fall eingehen müssen. Und zum anderen handelt der Film auch von Reys Jedi-Crash-Kurs, könnte man das so nennen. Er ist ja, fällt ja noch dürftiger aus eigentlich als bei Luke in Episode 5, aber gut. Mhm. Ja, darum geht's so grob in Episode 8. Vor allem sehr zentral ist halt der Konflikt zwischen Kylo Ren und Rey, die ja sich auf eine gewisse Art und Weise dann irgendwie näher kommen und auch mal gerne Macht via Skype ausüben.
Ja. Macht via Skype, also so wie wir es gerade tun. Mhm.
Genau, ja. Ja, ich sehe dich auch, Stu.
Ja. Oh, das wäre jetzt ungut für dich, glaube ich. Ja. Okay. Im Vorfeld zu Episode 8 war es ja so, dass Rian Johnson ja schon sehr gehypt worden ist. Also ich kann mich da an Kommentare erinnern, dass er schon im Vorfeld als der, ich möchte fast sagen, der neue Messias des Sternenkrieges angesehen wurde, weil Rian Johnson ja im Vorfeld wirklich tolle Filme gemacht hat und auch ein paar sehr schöne Serienfolgen von Breaking Bad inszenierte. Aber ich glaube, am bekanntesten war er davor vor allem für seinen Film Looper mit Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt. Sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, ein sehr guter Film, ne?
Ja. Ich mag
ihn, ne? Und auch seine anderen Werke, also Brick, sein Debüt mit Joseph Gordon-Levitt war auch grandios. Brothers Bloom, also er hat wirklich bislang abgeliefert. Und viele haben gehofft, okay, der gute Mann, der bringt jetzt ein bisschen frischen Wind rein. Denn auch viele Fans haben durchaus bemängelt, was wir schon gesagt haben, Episode 7, das Erwachen der Macht, ist wirklich gut. Aber irgendwie ein Safe-Game und, seien wir ehrlich, fast schon ein Remake des ersten Star Wars von 1978. Ja. Und dann war es soweit. Die letzten Jedi kamen in die Kinos.
Das war was, ja.
Und ich habe dadurch echt gelernt, Star Wars-Fans zu hassen. Ja. Und ja, mir ist klar, es gibt viele Star Wars-Fans, die waren mit dem Film unzufrieden und die haben ihren Kummer auch adäquat zum Ausdruck gebracht. Das Problem ist aber, auf die wurde halt nicht geachtet. Es wurde vor allem auf die geachtet, die halt misogyne, rassistische und sonst irgendwelche Scheiße verzapft haben.
Und war allerdings auch schon bei Episode 7 der Fall, ne? Das darf man nicht vergessen. Da hatte ja die Alt-Right-Bewegung in den USA, also die neuen Rechten, hatten auch aufgefordert, Episode 7 zu boykottieren, weil es einen schwarzen Hauptdarsteller gibt und einen jüdischen Regisseur.
Ja gut, aber ja. Die Vollidioten hast du halt bei jedem Blockbuster, dass sie irgendwas zu machen
haben. Ja, ne?
Aber so ich fand es so stark wie bei The Last Jedi war es nicht.
Nein, oder nein,
Pascal.
Nein.
Nee, also den Gegenwind, den der Film gekriegt hat, das war auf jeden Fall in diesem Franchise einmalig. So wurde auch nicht auf den ersten Teil des Prequels eine dunkle Bedrohung rumgehackt.
Du spürst ja den Wind auch heute noch, ne? Es ist immer noch nicht abgeklungen. Nee. Das ist ähnlich wie mit jetzt der letzten Game of Thrones Staffel. Das ist einfach nicht tot zu kriegen,
dieses Gejammer. Die Verletzungen sind tief. Ja, die Verletzungen natürlich sind sehr, sehr tief. Aber bei mir nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Also, wobei man ganz klar sagen muss, der Film ist nicht perfekt. Ja?
Nein.
Aber er macht etwas, was ich persönlich finde, das Franchise dringend gebraucht hat, oder beziehungsweise das Film-Franchise, da ist ja wirklich schon eine Marke, die ja wirklich auch jetzt Serien, Bücher und Videospiele hat, aber jetzt für den Film her, er bringt wirklich frischen Wind rein und er versucht was Neues. Und das finde ich so großartig an dem Film. Und viele der Sachen, die neu sind, die finde ich auch sehr überzeugend.
Wobei man muss natürlich sagen, der Film hat schon sehr auch Elemente, also vertraute Elemente, mixt er zusammen aus Episode 5 und auch so ein bisschen 6 natürlich, ne? Das fällt schon auf, ähnlich wie bei Episode 7. Aber ich muss sagen, hier hat es, also diese Sequel-Trilogie, die hat für mich so einen Remix. Aspekt, der mich durchaus daran reizt, weil Episode 7 hat ja auch schon viele Sachen umgedreht, also vor allem Kylo Ren, dass er jetzt den Sog zur hellen Seite spürt und nicht umgekehrt, ne?
Naja, das ist ja auch irgendwie eines der Kernmotive der neuen Trilogie, ne? Diese Mixtur aus dem Traditionellen und dem Neuen, und das macht die letzten Jedi natürlich bisher am interessantesten. Ich glaube nicht, dass Aufstieg Skywalkers da noch mal so weit geht wie Rian Johnson jetzt. Gehen wir gleich noch drauf ein. Aber ich finde, ich würde sagen, die letzten Jedi ist auf jeden Fall ein mutiger Film.
Ja, das trifft es sehr gut.
Also es gibt zwei Stellen wirklich, die ich ausgesprochen mutig finde. Und die eine kommt relativ zu Beginn.
Ja.
Nämlich, wir erinnern uns, Episode 7, die letzte Szene, Rey überreicht Luke Skywalker das Lichtschwert.
Wow.
Und den Episode 8 guckt er sich einmal an und wirft es über die Schulter.
Das Lichtschwert von seinem Vater, wohlgemerkt.
Ja, das Lichtschwert von seinem Vater.
Und das war im Kino, boah, Luke kommt zurück, boah. Das war so das der war Moment.
Pascal so, da haut er einen raus, muss er sich erstmal trauen.
Ja, und dann, also das Ende von Episode 7, dachte ich, wow, das will ich jetzt sehen, wenn Luke zurückkommt. Ah. Und dann fängt er Episode 8 an und der guckt sich das Laserschwert an und wirft es einfach über die Schulter weg. Das war so. Oder du denkst, what the fuck? Muss man sich erstmal trauen.
Habt ihr das einfach nur als billigen Humor wahrgenommen, jetzt mal ehrlich?
Ich habe mich gefragt, inwiefern das in der Planung eigentlich stattgefunden hat, diese Szene. Inwiefern diese Teile aufeinander aufgebaut haben.
Die haben das aufeinander abgestimmt, ne? Also Rian Johnson.
Weil das wirkte nicht so.
Das ist aber das ganze Problem bei der ganzen Trilogie bisher.
Aber das macht's ja spannend, weil der Film, der wirkt auch irgendwie zerrissen, ne? Der wirkt ja total zerrissen. Und das macht es ja spannend. Das macht es ja spannend, weil er so in sich eigentlich nicht mit sich selbst im Reinen ist.
Also ich kann nur sagen, dass ich die Szene mit Luke sehr mag und ich finde es ehrlich gesagt genial, wie das inszeniert ist, weil man muss mal überlegen, was durch diese eine Geste, also klar, sie ist natürlich irgendwie auch ironisch gemeint, aber ich finde nicht, dass das jetzt einfach nur billige Lacher produzieren soll, wie das oft irgendwie abgetan wird, weil man muss überlegen, was diese Geste halt schon aussagt. Ich meine, wir haben Luke so und so lange nicht gesehen, Rey kennt ihn noch gar nicht. Und für uns ist das ja wirklich ein völlig anderer Luke, der halt eben diese Wegwerfgeste macht. Aber da sieht man eben halt auch dran, ja, was in 30 Jahren halt mit ihm passiert ist, wie der Zahn der Zeit an ihm genagt hat und wie sich eben auch so jemand verändern kann, ne?
Ja, wie der ehemalige Hoffnungsbringer komplett mit der Macht gebrochen hat, ne?
Genau. Ja.
Also ich mochte die Szene auch. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist ein mutiger Film und so eine Szene musst du einfach bringen, weil das ist so ein richtiges Fuck you an alle Star Wars Fans. Das ist nicht mehr euer Luke, den gibt's nicht mehr. Kommt damit klar.
Das ist ja das, was die meisten so aufregt. Aber ich weiß nicht, ich finde das generell immer so dämlich, wenn, weiß ich nicht, Mark Hamill hat ja auch gesagt, als er das irgendwie im Skript gelesen hat, auch von wegen, als er dann irgendwie auch schon im ersten Trailer sagt, ja, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Ja, was? Sowas sagt doch ein Jedi nicht. Und dann denke ich mir auch so, was weiß denn Luke eigentlich über die Jedi? Er weiß eigentlich nur das, was ihm erzählt wurde, und er ist eigentlich nie wirklich ein Jedi gewesen, also jetzt wirklich im Orden. Und dass er dann sich so damit identifiziert direkt, das ist doch einfach merkwürdig. Und man merkt ja dann auch im Verlaufe des Films, dass er sich dann wahrscheinlich über die Jahre dann erstmal damit beschäftigt hat, was waren jetzt eigentlich genau die Jedi? Also er hat sich überhaupt erst wirklich damit auseinandergesetzt und dann festgestellt, so toll waren die vielleicht gar nicht immer, ne?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, die Jedi haben das Imperium besiegt und nach gefühlt 20 Jahren gibt's halt diese First Order. Ja. Oder die Jedi haben es ja erst verursacht, dass ein kleiner Junge zu einem der schlimmsten Bösewichte der Galaxie wurde, etc. pp. Und da haben wir dieses, was immer geredet wird, die Balance der Macht, also dieses Hell und Dunkel, ja, es gleicht sich halt immer irgendwie an. Also wenn das Dunkle zu stark ist, übernimmt das Helle. Wenn das Helle zu stark ist, das Dunkle. Und das ist ja schon irgendwie so eine Mechanik, wo man sich auch denkt, so eigentlich ist es doch eigentlich scheißegal, eigentlich braucht man weder Sith noch Jedi.
Deswegen ist es ja auch so schön, wenn, ist natürlich auch nochmal so ein nostalgisches Zugeständnis, aber wenn Yoda halt kommt und ihnen sagt, die Geschichte der Jedis ist eigentlich eine Chronik des Versagens. Und das trifft's einfach, ne?
Großartige Szene auch, ja.
Ja, obwohl man, wo man sich denkt, okay, jetzt kommt Yoda. Ja, aber was er halt sagt, ist halt total relevant. Ne?
Ja,
also ist eine Schlüsselszene.
Yoda ist vor allem endlich mal wieder so weird und quirky, wie man ihn eben aus der alten Trilogie kennt. Ne?
Ja.
Also wieder dieses.
Entschuldige bitte. Ne? Aber nichts ist weirder als Yoda in den Prequels.
ja, gut, aber da ist er
vor halt allem so in Teil 1, wenn er da sitzt.
Ja. Ja. Der ist halt so bierernst und jetzt ist er halt wieder so, er hat ja voll irgendwie Spaß, den Baum da abzufackeln und so. Ja, da haben sich ja auch viele drüber aufgeregt, von wegen Machtgeister können ja nicht und
Ja, wobei, das ist eine Sache, die können wir, glaube ich, gleich mal ad acta legen, diese Erweiterung der Macht. Und da sage ich ganz ehrlich, Leute, die Macht hat sich in den alten Filmen auch immer wieder erweitert, ja. Im ersten Teil war die Macht so, du darfst hier nicht rein. Ich darf hier rein. Du darfst hier rein. Ja? Und im dritten Teil werden dann irgendwie Machtblitze entgegengeschleudert. Also da finde ich, dass diese Erweiterung der Macht eigentlich nur Sinn ergibt.
Ja, die ist total, die ist auch in sich logisch einfach, weil die Macht ist ja sowas Übersinnliches einfach. Ich glaube, da gibt es keine Mythologie hinter. Das kann sich immer weiterentwickeln. Also weiß ich nicht, die können sich wahrscheinlich auch irgendwann verwandeln durch die Macht. Von mir aus. Ist halt die Macht.
Ja.
Ich bin ein Jedi. Wer definiert die Macht? Niemand.
Da
kommt ja, dann. Anscheinend definiert die Macht halt, wird die Macht definiert von den Fans.
Ja, genau. Aber die müssen halt lernen, dass sie nichts zu sagen haben.
Ja. Filmmacherei ist keine Demokratie, ne?
Ja. Genau. Star Wars ist keine basisdemokratische Abstimmung.
Aber beim Stichwort Macht können wir dann vielleicht auch zu Leia kommen, ne? Theoretisch, oder? Zu der Leia-Szene.
Ja.
Können wir sehr gerne machen.
Ja.
Dann Dominik, was passiert denn in dieser, ich glaube, sie wird auch gerne Leia Poppins-Szene genannt.
Ja, es ist doch, glaube ich, so, also Kylo Ren springt doch, glaube ich, in irgendeinen Jäger und will sie abknallen und tut es dann doch nicht, seine Kumpanen zu seinen Flanken tun's dann aber, so dass die ganze Brücke zerstört wird bei den Rebellen und die halt eben ins Orbit fliegen. Da möchte ich auch mal kurz anmerken, dass ich es total albern finde, wie sich da welche dran hochziehen, von wegen, also Admiral Akbar wird ja gezeigt aus der alten Trilogie. Und da haben sich ja welche so aufgeregt, dass das ja total unwürdig ist, für die Figur, dass die offscreen stirbt. Und jetzt frage ich euch mal ehrlich, was ist denn Admiral Akbar bitte mehr als ein wandelndes Meme? Also.
Ja, ist halt ein oller Fischkopf, der halt mit diesem It's a Trap halt irgendwie bekannt wurde. Und es ist halt eine von ganz, ganz vielen Figuren. Nur diese Figur hatte halt das, in Anführungszeichen, Glück, dass sie halt zum Meme wurde. Und ja, der ist halt tot. Und ja, man hätte der Figur vielleicht ein würdiges Ende geben können.
Aber ist scheißegal, die Figur.
Ja, genau, darauf wollte ich nur was. Seien wir ehrlich, sie ist halt scheißegal.
Ja. Also klar, man könnte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in der Clone Wars Serie kommt der halt zum Beispiel vor, aber man muss jetzt halt auch wirklich mal nur die Filme betrachten.
Und ja, da muss man echt ein bisschen differenzieren halt, ne?
Ja, also der ist in den alten Filmen, ist der in Rückkehr der Jedi-Ritter hat der 2, 3 Szenen und einen davon ist It's a Trap. Ja, es ist irgendwie kultig, aber das war's dann auch. Und also bitte, die Leute können mir gerne sagen, ohne jetzt in der Jedi oder Wikipedia zu gucken, wie ist der Vorname von dem Kerl? Ja?
Roland.
Peter.
Ja. Peter Roland Akbar.
Ja. Oder Anahu.
Genau, wir wollten ja eigentlich zu Leia kommen, die wird natürlich auch rausgeschleudert und die hängt dann im Orbit und kann sich dann mit der Macht irgendwie, also das ist eigentlich eine sehr schöne Szene, weil man sieht deutlich, dass auf ihrer Haut die von der Kälte des Weltalls halt so kleine Eiskristalle schon sind. Und dann kann sie sich halt mit der Macht zurücknavigieren ins Schiff und liegt dann erstmal im Koma.
Ja.
Ja, diese Szene. Beschreibt doch mal ihr, als ihr die gesehen habt, das erste Mal.
Also ich weiß noch ganz genau, dass ich da, wie ich schon gesagt habe, der Film ist voller innerer Zerrissenheit, dass ich da auch gemischte Gefühle hatte. Im ersten Moment fand ich es ein bisschen lächerlich.
Das Bild einfach.
Aber es passt natürlich zum Konzept des Filmes, wie er mit Macht umgeht. Und er löst diese Macht ja auch wirklich ganz streng davon, dass es irgendwas wirklich mit Jedis zu tun hat. Und deswegen fand ich es schön, dass diese Machterweiterung sich jetzt auch wirklich im Prinzip auf jeden übertragen kann.
Das ist ja auch ein Thema des Films sozusagen, ne?
Ja, also das ist das Thema des Films.
Ja, genau. Und das finde ich auch sehr schön an dem Film, diese Aussage auch, dass die Macht ist nicht das Eigentum der Jedi und so weiter.
Richtig. Ne? Genau, ist keine Inzestveranstaltung.
Obwohl man das bei dem Universum denkt, über wie viele Ecken da alle möglich verwandt sind. Aber
ja, aber das hat Rian Johnson ja jetzt aufgebrochen.
Ja.
Übrigens, eine der besten Sachen oder Szenen in dem Film fand, war auch, als Kylo Ren Rey halt einfach sagt, deine Eltern sind nichts Besonderes.
Ja.
Deine Eltern sind nicht irgendwie Schwippschwager von Obi-Wan. Deine Eltern haben dich verlassen. Und das fand ich großartig.
Ich super. Auch.
Und auch diese Szene, wenn er halt sagt, kill the past oder so, super. Da saß ich im Kino, wollte aufstehen und jubeln, aber vor mir saß ein Security-Typ, der hätte mich da rausgeschmissen.
Mit einem Nachtsichtgerät.
um nochmal auf diese Leia-Szene zurückzukommen, ich will da auch gerne meinen Senf zu geben. Ich finde sie optisch unglaublich schön.
Mhm.
Es gab diesen Moment, wo ich dachte, als ich ihn, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen habe, eigentlich, wenn jetzt nicht dieses Mary Poppins-Ding da gewesen wäre, wäre es ein irgendwie schöner Abschied von der Figur gewesen.
Ja.
Wir mussten es ja auch leider von Carrie Fisher dann verabschieden, der ja viel zu früh mit 60 Jahren gestorben ist. Aber ich sehe das wie ihr. Und vor allem, ich fand es auch unglaublich mutig, das einfach so zu zeigen.
Ja.
Weil ich hatte da auch das Gefühl, es sieht toll aus, aber wenn sie dann so zurückschwebt, da sieht man schon, dass dem Figur es egal ist, dass es jetzt, sag ich mal, ästhetisch aussieht oder so. Nee, es sieht halt aus, wie es aussieht. Und auch da musst du erstmal den Mut zu haben, das bei Star Wars zu machen. Weil ich glaube schon, dass Rian Johnson wusste, mit der Szene wird er ganz, ganz viele Shitstorms generieren.
Ja. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ambivalente Gefühle damals gehabt, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, finde ich das jetzt geil oder finde ich es total doof oder finde ich es beides? Und das Beide hat sich irgendwie bis heute durchgesetzt und schwenkt halt so eher in Richtung, ja, mutig, zumindest gewagt tatsächlich. Das gilt aber auch für den ganzen Film irgendwie, ne?
Ja, also da sind unglaublich viele Entscheidungen drin, wo ich mir denke, es ist schon irgendwie total ein bisschen plemplem. Also diese Szene, wenn Luke da irgendwie von diesem Elefantenvieh da die Milch da rauspresst aus den Eutern oder aus diesen Total Recall-Brüsten, dass das Ding da hat, ja. Aber ich denke mir auch hier, nee, aber es erklärt einfach, was der so macht da. Ne? Warum
es,
nicht?
Es soll auch unterstreichen, dass er wirklich so ein, wenn man sich jetzt zum Beispiel an Obi-Wan erinnert in der alten Trilogie, gut, das war nicht ganz so überspitzt, aber zum Beispiel Yoda auch. Das sind ja wirklich so wunderliche Eremiten schon geworden. Und ich fand auch, dass es diesen Planeten oder diese Insel auf Ahto, dass das auch durchaus belebt hat. Generell muss ich auch mal kurz einhaken mit den Porks. Über die regen sich ja auch viele auf. Ich weiß nicht, ob ich euch beiden das schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe es du schon mal erzählt, warum die in diesem Film gelandet sind, ne?
Naja, wahrscheinlich, weil sie süß sind und man sie als Kuscheltiere verkaufen kann.
Das auch, aber sie waren ja auch eine Notlösung für den Dreh am Set in Island tatsächlich.
Ja, weil da so viele Viecher rumgeflogen sind, ne?
Genau, diese Papageientaucher. Genau. Die konnten die nicht vom Set vertreiben und man muss mal drauf achten, ich habe auch heute noch mal besonderen Fokus drauf gelegt bei so Totalen der Insel. Da sieht man teilweise, dass das nicht diese Porks sind, sondern das sind wirklich die Papageientaucher. Und sie haben eben die mit CGI überrendert und klar, natürlich Disney hat ein Merchandise-Konzept draus gemacht, aber es ist irgendwie eine schöne kreative Lösung für so ein Problem, finde ich.
Und vor allem, als sie halt angekündigt wurden, dachte ich mir so, Gott, ich werde diese Viecher so dermaßen hassen.
Die neuen Ewoks.
Ja, die neuen Ewoks, so, oh, bitte nicht. Aber ich finde die sind gut eingesetzt.
Ja, die sind natürlich, die sollen auch irgendwie nervig sein. Also die nerven ja auch Chewbacca irgendwie auch ziemlich.
Ich meine auch übrigens die beste Figur im ganzen Franchise. Chewbacca.
Stör nicht mal am Essen.
Die Szene ist auch ein bisschen.
Ja. Ah ja, die ist aber. Naja, gut. Aber ist euch, was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, es gibt eine Szene, wo Rey Luke verfolgt und im Hintergrund sieht man so ein riesiges Wasserungeheuer tauchen. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Ah, das sind so schöne Sachen einfach, ne? So im Hintergrund einfach dann so diese riesige Schwanzflosse, die einmal so durch die Wellen gezogen wird. Sauber!
Sehr atmosphärisch auch.
Ja, sehr atmosphärisch, dann, ne? Sehr atmosphärisch. Also, das muss man dem Film ohnehin lassen. Also atmosphärisch macht dem Ryan da keiner was vor.
Und optisch auch. Das ist vielleicht
Das ist der bildgewaltigste Star Wars-Film.
Punkt. Ja, ja. Das ist mir nochmal jetzt aufgefallen, auch dann im Finale zum Beispiel.
Da müssen wir. Wow. Sollen wir mal aufs Finale schon kommen?
Ich würde gerne.
Ich muss das Finale jetzt schon sprechen.
Vorher.
Finale.
Finale. Ja,
vielleicht können wir das Finale bis zum Schluss aufheben. Weißt du, das Finale fürs Finale.
Aha. Ja. Na, von mir aus, konventionell, aber bitte.
Man nennt mich auch J.J. Abrams, ja. Nein, wir haben ja jetzt schon die Porks erwähnt und diese Lichtschwert-Szene. Und was ja einhergeht, damit bemängelt wurde, ist der Humor. Und der Film hat ja unglaublich viel Humor. Mm. Ja, alleine wie sie General Hux inszenieren, weil ich glaube, die allererste Szene ist ja wirklich.
Meine Mutter.
Wie.
Ja,
ungefähr so war das, genau.
Ja,
wo halt Hux von Poe Dameron halt reingelegt wird. Und das hat ja auch immer viel Kritik bekommen, dass der Film halt so viel Humor hat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es nie so wirklich verstanden, warum Leute damit unzufrieden sind. Wollen die da Schindlers Liste haben? Es ist Star Wars.
Ja, ich muss sagen, mit der Figur, wie heißt er nochmal, General?
Hux.
Hux. Ah, das war grenzwertig, fand ich. Aber es hat mich jetzt nicht rausgerissen oder so. Aber diese Figur, die, ja gut, die wurde ja im ersten Teil inszeniert wie Obersturmbannführer. Von daher finde ich das in Ordnung, wenn man sich über die lustig macht.
Ja, genau.
Die wirkt aber auch schon, auch. Also Dominic Gleeson hat auch schon so leichtes Overacting schon gehabt in Episode 7. Ne? Also
ja, klar.
Diese Nazi-Rede, die er hält.
Genau.
Es ist schon ein bisschen drüber, aber ja, es sind ja viele sauer, dass man da irgendwie jetzt einen Comic-Relief-Charakter rausgemacht hat. Mit dem Deine-Mutter-Witz, ja Gott, aber weißt du, also es ist ein Moment und dann wird sich dran hochgezogen. Das ist unglaublich. Und ja, zugegeben, ich war von dem Humor tatsächlich auch überrascht, weil wenn man sich so die Trailer angesehen hat, der Film sah halt schon echt ziemlich düster aus, ne? Und der Humor.
Und das ist wieder diese innere Zerrissenheit.
Ja, auch so eine tonale Zerrissenheit.
Ja, der ist auf jeder Ebene zerrissen. Der ist genauso zerrissen wie seine Figuren. Und das macht spannend.
So diese tonale Unebenheit, die erinnert mich auch ein bisschen tatsächlich an Thor 3 manchmal, ne? Der
jetzt
ein paar Wochen später, früher rauskam.
Entschuldigung. Wobei, ich finde, bei Star Wars ist es mehr geglückt.
Ja, das schon. Man merkt auch, dass Rian Johnson durchaus auch gewisse Botschaften hat in diesem Film. Ne? Und auch so, also man muss ja sagen, der Film ist ja auf seine Art ambitioniert, würde ich glatt sagen. Ne? Für auf jeden Fall so ein durchkalkuliertes Franchise-Produkt eigentlich, was er eigentlich sein sollte. Ne?
Ja. Er hat halt auch diese Ambivalenzen einfach. Ne? Das ist wirklich überraschend. Bittest du.
Ja, gut. Hux ist nicht die einzige Figur, die von den Fans nicht so gut aufgenommen wurde, beziehungsweise wir bekannten ja schon in Episode 7, aber in Episode 8 gab es auch noch ein paar neue Figuren, unter anderem Holdo, gespielt von Laura Dern, und Rose von Kelly Marie Tran. Und auf Rose würde ich gerne mal zu sprechen kommen.
Mhm.
Denn ich glaube, Rose ist mit das größte Opfer dieser Shitstorm-Welle gewesen.
Ja, ganz schlimm.
Und
ja. Okay. Hört mich auf.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann verstehen, dass man argumentiert, okay, ich finde die Figur ist schlecht geschrieben, aber ich konnte halt einfach nicht verstehen, warum sich alle auf diese Rose gestürzt haben. Dominik, kannst du verstehen, warum? Oder vielleicht kannst du uns aufklären, was wurde ihr denn angekreidet, der Figur?
Mir wurde halt angekreidet, dass sie also grundsätzlich komplett überflüssig ist, dass
genau.
sie nicht ins Star Wars Universum passt, was sogar lustig ist, weil Rian Johnson sagt in einem Interview, er hat die Figur so geschrieben wie jemand, der nicht reinpasst. Das heißt, da ist durchaus auch eine Intention hinter wieder von ihm. Ja, und man muss sagen, also Kelly Marie Tran, meine Güte, hat die Beef abbekommen. Jetzt auch bei Episode 9, man merkte schon, die wird auch irgendwie hinten runterfallen, die Figur. Was ich ziemlich, ziemlich schlimm finde, den Umgang mit der als Schauspielerin und mit der Figur halt.
Naja, es ist ja, einer der größten Kritikpunkte ist ja, dass dieser ganze Strang um diesen Casino-Planeten eher vollkommen überflüssig ist eigentlich. Der bringt ja nichts.
Ja.
Weil der Plan ja dann, der ursprüngliche Plan ja am Ende dann doch umgesetzt wurde. Aber, dass da irgendwie diese Figur so verdammt wird, weiß ich nicht. Ich fand auch, dass dieser Casino-Planet allein dadurch schon seine Daseinsberechtigung hatte, weil da mal ein neues Star Wars-Setting geboten wurde.
Ja, und vor allem auch so eine, also ich fand es halt sehr schön, wie da auch so aufgemacht wurde. Ja, die Rebellen haben vielleicht doch auch irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken oder sind auch nicht so, haben auch nicht so eine blütenreine Weste.
Das ist die beste Szene im ganzen Film, ist die, wenn dieser
DJ,
mhm. ja, dieser Gangster, gespielt von Nicio del Toro, Finn wirklich offenbart mit so einer Grafik, oh, guck mal, die verkaufen hier ja Waffen ans Imperium, oh, und guck mal, auch an die Rebellen, ja. Mhm. Das hat Star Wars für mich seit langem mal wirklich geöffnet wieder und erweitert. Weil, ich bin ehrlich, ich habe so nie drüber nachgedacht. Für mich war immer klar, Imperium böse, ja, und die Rebellen sind halt die Guten, die bauen ihre Waffen wahrscheinlich ökologisch irgendwo auf irgendwelchen Feldern an. Ja,
ja, das stimmt. Das ist eine gute und wichtige Szene. Ja.
Das
Wobei, wie fandet ihr die Figur von DJ?
Ich muss gestehen, jetzt bei der Drittsichtung.
Ja, sag es.
Eher langweilig. Tatsächlich. Langweilig, nichtssagend, und man hätte das durchaus auch anders regeln können, dass Finn halt diese Grafik zu Gesicht bekommt.
Ja.
Es ist aber nur Benicio del Toro.
Ja, komm, wir bekommen Benicio. Wir bekommen Benicio, schreiben wir ihn rein. Scheiß drauf.
Genau. Ja. Und natürlich, der Film ist glaube ich, der längste Film der Star Wars-Reihe bislang. Mhm. Er ist auch deutlich zu lang.
Ja.
Genau, er ist zu lang. Er hat wirklich viele Szenen, die hätte man kürzen oder komplett weglassen sollen. Ich bin nicht dafür, dass man das ganze Casino weglassen soll. Aber wie ich Pascal schon sagte, das bringt so auch mal ein neues Setting mit rein. Das ist ja auch, hat ja was Frisches, wie Loriot sagen würde.
Mhm.
Nichtsdestotrotz hat er seine Fehler. Und auch, dass dieses sogenannte Holdo-Manöver im Prinzip logisch irgendwie eine absolute Katastrophe ist, ja, stimmt. Aber ich frage mich dann immer, wie wichtig ist diese Logik, wenn der Film noch so viel mehr bietet?
Ja, vor allem was den Hass gegen die Holdo-Figur kann ich auch nicht ganz verstehen, weil ich finde es eigentlich.
Ja, die hat die Haare doof.
Ja, es ist Laura Dern mit lila Haaren, aber ich verstehe zum Beispiel, also ich muss auch zugeben, ich bin auch in der alten Trilogie nie so, also ich habe nie so diesen Hype um Wedge Antilles zum Beispiel verstanden. Und dass Poe Dameron dadurch jetzt letzten Endes dann auch so eine Figur ist, in Episode 7 fand ich ihn eigentlich ziemlich langweilig. Also ich mag Oscar Isaac total gerne. In der Rolle, also jetzt auch in Episode 8, finde ich es halt toll, dass Rian Johnson so dieses Gerüst aus Episode 7 nimmt, von wegen, ja, der ist halt der tollste Pilot der Galaxis, bla bla bla. Aber dann zeigt er auch auf, der hat auch seine Schattenseiten. Also der ist ein ziemlicher Hitzkopf. Der will immer mit an vorderster Front sein. Der hat auch so ein kleines Aufmerksamkeitsproblem, habe ich das Gefühl. Und deshalb
und vor allem ist er ja auch schuld am Anfang des Films, dass Leute sterben.
Ja, eben. Ne? Eben. Ja. Und es regen sich dann aber welche darüber auf von wegen, ja, warum wird denn nur er degradiert und nicht die anderen? Weil er das Kommando hatte.
Ja.
Weil er das Kommando hatte und weil er ohne Rücksicht auf Verluste gehandelt hat. Und dann kann ich die Handlungsweise von dieser Holdo auch absolut nachvollziehen. Und ich finde dann diese zentrale Aussage auch so schön, als halt sich Holdo und Leia voneinander verabschieden. Das sagt Leia, glaube ich, zu Poe, von wegen, ihr war es halt wichtiger, die Leute zu schützen oder halt das, ja, halt die Gemeinschaft zu schützen, als besonders heldenhaft erscheinen zu können. Weil man muss sagen, Poe ist schon irgendwie ein kleiner Poser auch manchmal, ne?
Ja, wobei ich auch gestehen muss, ich mag diese Freundschaft zwischen ihm und Finn.
Ja, das mag ich auch, das mag ich auch, ja.
Ne, das ist so, hey, wie geht's dir? Komm, mach mal Buddy-Tag zusammen.
Mhm. Wobei, da waren ja damals auch Spekulationen so Bromance-mäßig bei Episode 7.
Schade, dass sie das nicht gemacht haben.
Ja, es war aber klar, dass sie sich das nicht trauen.
Naja, wegen dieser Szene, wo sie die Jacke tauschen, ne? Beziehungsweise wo ist Poe, der Finn seine Jacke gibt oder andersrum? Weiß ich gar nicht mehr.
Der Finn seine Jacke gibt.
Ja, genau, ja. Und da wurde ja gesagt, okay. Ja, die ersten Schwulen. Warum nicht?
Ja. Aber ist genauso wenig aufgegangen wie
wo jetzt. Wo sind die Schwulen im Star Wars-Universum? Wo sind die?
Kann ich dir sagen.
Bei den Ewoks oder was?
Nein, es gibt
die Box.
Also, allein jetzt vom Aussehen her würde ich sagen, Captain Phasma ist eine Lesbe. Also,
naja, die sieht man ja nicht.
Ja, aber
man kennt sie aus Game of Thrones.
Ja, aber das weiß
ich nicht. Ich wollte einfach nur eine gelernte Überleitung schaffen. Das habe ich nicht geschafft, es tut mir leid. Ich wollte mal über Captain Phasma und vor allem auch über Snoke reden.
Da muss man auf jeden Fall drüber sprechen, ja.
Ja, und ich wäre dafür, wir fangen mal mit Captain Phasma an. Eine Figur, die ja in Episode 7 schon vorkam, eine Figur, die, glaube ich, nur deswegen drin ist, weil sie sich halt durch ihre Optik etwas abhebt von anderen Stormtroopern und deswegen wahrscheinlich gut ist, um sie halt merchandise-mäßig abzusetzen, mit irgendwelchen Lego-Figuren und Tasten und was weiß ich. Mhm. Und jetzt findet diese Figur halt in den letzten Jedi ihr Ende. Es ist
ihr wahrscheinliches Ende.
Ihr wahrscheinliches Ende, das kann
ich nicht. Es ist Star Wars.
Wartet da. Ja, gut, Darth Maul. Ja. Und der Imperator demnächst, ja.
Ja. Ich muss gestehen, die Figur fand ich schon in Episode 7 scheißegal.
Aber sie sah geil aus.
Nee, finde ich gar nicht.
Die hat eine geile Optik. Geile Optik.
Doch, finde ich geil aus.
Ja? Ah, die sieht super aus.
Nee, ich weiß nicht.
Aber sie ist dahingehend auch so ein bisschen so der weibliche Boba Fett, ne? Also ich habe zum Beispiel den Hype um Boba Fett, zumindest bei der alten Trilogie, habe ich nie so wirklich verstanden, weil ja, er sieht geil aus und im Mandalorianer
wird das jetzt auch
wieder aufgegriffen.
Das ist es halt, ne? Ja. Ist einfach, Optik ist halt Bombe.
Wandelnder Merchandise-Artikel einfach.
Er sieht halt cool aus und egal was der macht, es sieht halt immer cool aus und das ist bei der Phasma jetzt auch so. Und aber naja, die segnet ja wahrscheinlich das Zeitliche.
Wahrscheinlich. Spoiler. Wow.
Ja.
Jetzt kommst du mit der Spoiler-Warnung.
Ja, der größte Spoiler, Phasma stirbt vielleicht.
Okay, gut.
Dreiviertelstunde.
Die zweite Figur wäre Snoke, der ja im Episode 7 so fast schon als neuer Imperator eingeführt wurde.
Ja, noch größer als der Imperator.
Noch größer.
Das Böse der Galaxie schlägt hin.
Ja, und er hat scheinbar Suspiria gesehen, zumindest wirkt sein Thron halt so.
Ja, das stimmt.
Und ja, es kommt, wie es kommen muss, oder wie es...
Es kommt, wie es niemals kommen hätte dürfen. Aber Rian Johnson hat's gemacht.
Genau. Kylo Ren tötet ihn.
Ja.
Mit einem ganz, ganz fiesen Trick.
Den niemand gesehen hat? Okay, ja. Nicht mal der große Snoke hat das gemerkt, dass da ein Laserschwert angeflogen kommt. Aber bitte.
Nee, er hat das Laserschwert so neben sich gelegt und dann dreht er es und macht es an.
Ja, aber wieso merkt er das nicht?
Weil er komplett abgelenkt ist, beziehungsweise
der ist doch so übermächtig, der merkt doch alles.
Ja, er geht aber auf in seinem Triumph und er ist ja komplett auf Kylo Ren fixiert. Er sagt ja, dass er irgendwie jeden Gedanken lesen kann. Ja, er ist bereit, seinen Feind zu töten und er peilt halt nicht, dass er der Feind ist. In dem Moment, ne?
Das ja, ist ein, super, super, super Snoke. Ja.
Es ist doch genauso wie mit, ich meine, man muss sich doch auch fragen, am Ende von Episode 6, warum lässt sich der Imperator einfach so, ja, so Huckepack nehmen, mehr oder weniger, ne, von Vader, weil er halt total auf Luke fixiert ist mit seinen Machtblitzen. Ne? Und halt überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass Vader ihn, ne?
Für mich war also, es halt also, so, dass also, ich, dass ich, dass es, also, ich fand halt Snoke so übermächtig, dass er das hätte merken müssen. Aber es ist natürlich klar, wenn er Kylo Ren die Gedanken liest und ja, Kylo Ren sich
natürlich... Es wäre ein bisschen so, als hätte Hitler zu Stauffenberg gesagt, ach Stauffenberg, geben Sie mir einen Koffer, ich warte zu lange auf Sie.
Ja, genau.
Ja.
Ich muss gestehen, ich hatte mit Snoke immer meine Probleme.
Ich auch.
Ich fand diese Figur...
Die sah auch hässlich aus.
Genau, die war potthässlich. Ich hasse hässliche Figuren.
Ja.
Ja. Und es war halt einfach so ein Imperator-Abklatsch.
Ja. Er wirkte auch irgendwie so halb fertig.
Ja. Ja. Das war dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, das war nie so. Das wirkte nicht so, als wenn das so geplant wäre. Also, weiß ich nicht. Komm, der Snoke muss raus und Kylo Ren muss schnell zum neuen Bösewicht hochgepusht werden.
Es hat mich schon in Episode 7 irgendwie sogar auch erinnert, bei der Hobbit-Trilogie gibt's doch auch diesen weißen Ork, diesen Azog. Und da merkst du an allen Ecken und Enden, das wurde eigentlich, also der wurde ja irgendwie auf den letzten Drücker da irgendwie reingeCGI'd. Und so fühlt sich das auch mit Snoke an. Allein schon, dass Snoke so, weißt du hast in Episode 7 hast du alles Mögliche an handgemachten Effekten, Puppen hier auch, vor allem diese komischen Wächter da auf Lukes Planeten. Und die ja wirklich aussehen wie aus den Dinos. Und dann hast du aber auf der anderen Seite halt Snoke, der halt, ja, ist es halt nur, weil es halt Andy Serkis ist oder ich weiß es nicht. Der stach total irgendwie wie so ein Wundernagel auch schon in Episode 7 heraus. Auch wenn er da nur ein Hologramm war. Aber,
ja, das stimmt schon. Das stimmt schon.
Das ist komisch.
Aber wir haben natürlich den grandiosen Thronsaal dafür bekommen, der formal ästhetisch natürlich absolut brillant ist. Auch mit seinen Garden da, die da ringsrum stehen.
Die sind richtig geil.
Ja, der Kampf, der dann auch kommt, boah, das ist dann so richtig so Machtdemonstration von Rian Johnson. Mach das mal nach, schafft ihr nicht.
Wobei es ja auch Leute gibt, die da kritisieren, dass die von der Choreografie her nicht so besonders ist. Aber ich bin ehrlich, auch beim dritten Mal, wo ich geguckt habe, war ich da sowas von drin, weil es einfach optisch einfach so eine Wucht ist, die abgeliefert wird.
Ja.
Also allein diese Thronsaal-Szene hat so viel mehr optische Vitalität, Kraft drin, wie halt, ich würde sagen, Episode 7 zusammen.
Also, oder halt 9 Fast and Furious Teile zusammen.
Ich würde auf 10 erhöhen.
Inklusive Hobbs and Shaw.
Ja, also nee, muss ich wirklich, also das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, boah, also was da für eine Bildwucht drin steckt. Zusammen natürlich mit der Szene, wenn dieser Sternenzerstörer in der Mitte einmal durchgesäbelt wird, ne?
Auch unglaublich, ich werde es nie vergessen, ich habe ja den in der Presseaufführung gesehen und dann bin ich ein paar Tage später, als der Film offiziell anlief, mit Freunden ins Kino, habe einen anderen Film geguckt und an der Kasse vom Kino war so ein Blatt angetackert, wo halt dran stand, verehrte Zuschauer, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es im Verlauf der Handlung von Die Letzten, die zu einer Szene kommt, in der 10 bis 20 Minuten Stille herrscht. Ja. Das ist kein Tonfehler. Und ich dachte mir, oh Gott, was sind das für Leute?
Da wart ihr nicht die Ersten. Da wart ihr nicht das einzige Kino. Da gab es auch eine Menge News drüber, dass sich das Kinopublikum beschwert hat, dass die wohl rausgerannt sind, weil da irgendwie 5 Sekunden Stille war und direkt aufgestanden und gesagt hat, Ton ist aus! Und dabei, diese Szene, die braucht ja keinen Ton, ne? Die ist ja einfach nur dieses Bumm. Oh. Als ich das im Kino gesehen habe, bin ich aus dem Sitz gesprungen.
Kann mich auch noch erinnern, sowas Ähnliches gab es auch bei Gravity, glaube ich, ey. Oh, ganz furchtbar.
Das sind halt auch so Leute, die überhaupt keinen Bezug zu Kunst haben und überhaupt keine Aufmerksamkeit den Bildern gegenüberbringen oder überhaupt kein Vertrauen einfach, ne?
Ja, und die das dann auch als Legitimation sehen, zu quatschen.
Ja.
Weil von wem die Stille ist Teil des Films, das gehört dazu, das gehört zur Atmosphäre.
Die Szene dürft halt auch. Stellt euch die Szene mit einer riesigen Explosion vor.
Nein! Ja, wie es sonst überall gewesen wäre.
Ja, aber gerade so, das sieht ja, ist ja quasi schwarz-weiß schon. und dann nur noch ohne Sound und dann wie dieses Schiff halt auseinanderbricht. Ah, oh, das ist so stark. So
formal ästhetisch ist das
ja,
der
Ja, das ist eines der größten Bilder des Blockbuster-Kinos des neuen Jahrhunderts, Jahrtausends. Also ich habe nichts Größeres die letzten 20 Jahre gesehen als das.
Ja. Und du hast das schon gesagt, Pascal, du hast ja das Wort Kunst in den Mund genommen und ja, eigentlich ist jeder Film Kunst, aber bei den letzten Jedi hatte ich echt das Gefühl, dass sie da wirklich versucht haben, auch ein bisschen künstlerisch zu agieren.
Ja, und da kommen wir natürlich jetzt auch auf den letzten Planeten zu sprechen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich nenne ihn einfach Blutplanet.
Ja.
Denn so wie ich das verstanden habe, ist das rotes Mineral gewesen, was von weißem Mineral bedeckt wurde. Oder war das Schnee? Das war kein Schnee, ne?
Das war Salz.
Das war Salz. Also weißes Mineral und drunter war rotes Mineral. Wie genial ist das eigentlich, zu sagen, ich brauche so eine körperliche Wucht darin, dass das aussieht wie Blut. Aber wie mache ich das in einem Star Wars-Film? Wie kriege ich da Blut rein? Na, natürlich, okay, ich nehme rotes Mineral. Und das sieht ja aus, als wenn dieser Planet eine offene Wunde wäre, wo das Blut rausquellt.
Ja.
Unfassbar. Das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Wahnsinn. Brillant.
Das ist wirklich geil. Ja.
Das ist absolut brillant. Das ist auch eines der stärksten Bilder des Blockbuster-Kinos. Und sowieso auch das stärkste Bild der ganzen Star Wars-Reihe. Wahnsinn.
Wobei ich ein sehr starkes Bild halt im Finale finde, wie dann halt Luke da vor diesem gigantischen Tor steht und da halt irgendwie Rauch ist. Und
im Hintergrund siehst du die riesen Maschinen, auch super. Ja.
Ich glaube, wir könnten jetzt über das Finale wirklich reden, denn das ist halt, optisch ist das so ein dermaßenes Megabrett.
Ja,
also,
ja.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich stelle mir echt Leute vor, die dann im Kino sitzen und die ganze Zeit, das ist unrealistisch, das ist unlogisch. Und dann, wo ich mir denke, guckt ihr den Film gar nicht?
Also ich fand übrigens auch, als ich den gestern gesehen habe, dass dieses Finale auch so eine richtig schöne Grobkörnigkeit hat irgendwie.
Ist ja, das total.
Das ist der Hammer, was da abgeht.
Das hat auch leicht was von einem Samurai-Film, hat es auch so ein bisschen was so, ne? Dieses Stand-off am Ende.
Ja, allein auch oder von einem Western durch dieses Grobkörnige einfach, ne? Ja,
so Akira Kurosawa-Vibe hatte ich schon.
Ja, ne? Genau.
Das passt
was
wunderbar.
Ja Sinn macht, weil sich George Lucas ja damals zum Western- und Samurai-Film hat inspiriert.
Genau, lassen, ne? Genau, ja. Das passt super. Ja,
darauf fußt es dann irgendwo, ne? Ja. Genau, aber wir müssen natürlich auch jetzt über das Finale sprechen, auf die finale Begegnung zwischen Kylo Ren und Luke. Aber wir müssen auch über den Einsatz von Rose für Finn sprechen.
Ja.
Worüber sprechen wir zuerst? Ich würde sagen Rose und Finn, oder?
Ja, lass das abpacken.
Wie fandet ihr das? Rose opfert sich in Anführungsstrichen für Finn.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da etwas zwanghaft versuchen, eine Love Story reinzufügen, die ich nicht störend finde, die mir aber weitestgehend egal ist, weil ich finde, dass Finn. Ich mag die Figur. Ich finde, Finn hat einmal eine gute Chemie mit einmal mit Poe und einmal auch mit Rey.
Ja.
Und ich meine nicht halt romantisch, sondern einfach wirklich so als Buddy-Typ. Und
menschlich auch, ne?
Ja. Menschlich, genau. Mhm. Ich glaube, diese Love-Story hätte nicht sein müssen. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es sie gibt.
Nee. Ja. Vor allem, die ist ja eigentlich auch relativ, also die ist ja jetzt nicht wer weiß, wie präsent das ist ja. Viele regen sich ja dann auch über diesen Kuss von ihr da. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste sogar. Ja. Es ist eigentlich schön. Es wirkt sehr natürlich tatsächlich. Und es ist auch wieder ein tolles Bild. Wobei es jetzt vom Sinn her, ja gut, das ist halt.
Naja, wir brauchen aber über Sinn brauchen wir da. Also wir können uns auch sicher sein, dass die Rose im neuen Star Wars halt auch keine große Rolle spielen wird. Also da brauchen wir uns nicht auf großes. Aber nicht auf Angriff der Klonkrieger. Freuen Anakin und Padme nochmal. Nur diesmal mit Finn und Poe.
Nee, das kriegen wir dann eher mit Kylo und Rey. Ich weiß es nicht. Aber ja.
Ja, vielleicht. Da
müssen wir eigentlich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, über Kylo und
Rey. Da müssen wir auch noch drüber, über die Verbindung zwischen den beiden müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja. Aber wir sprechen jetzt erstmal über Kylo und Luke. Mhm. Ja. Denn am Ende ist es dann doch soweit, dass Luke auf dem Planeten auftritt. Die letzte Hoffnung ist wieder da. Luke und er fordert seinen ehemaligen Schüler, da müssen wir übrigens auch noch drüber sprechen, Kylo.
Das wird der längste Lovecast.
Ja, glaube ich, es lässt sich bei dem Film auch nicht vermeiden, glaube ich.
Fordert seinen ehemaligen Schüler Ben Solo aka Kylo Ren zum finalen Kampf auf.
Ja.
Und ich finde das schon so geil, wenn das ist auch eine Szene, die viel kritisiert wurde, aber ich fand die einfach so geil, wenn Luke rausläuft und Kylo Ren den Befehl gibt, dass Feuermarsch auf Luke und dann so ein komplettes Trommelfeuer, man sieht halt nichts mehr, nur noch dieses rote Mineral, was da hoch spritzt wie Blutfontänen und dann verzieht sich der Rauch so und Luke steht dann da und wischt sich so ganz lässig den Staub von der Schulter.
Ja, da haben sich auch so viele drüber aufgeregt.
Wie Kylo Ren dann reagiert, cool. Ich muss runter.
Vor allem ist euch aufgefallen, dass es ist ja schon irgendwie der Clou, dass Luke sieht hier dann ja wirklich aus wie in den Flashbacks und auch, dass er dieses Schwert dann plötzlich hat von seinem Vater. Das soll ja dann Kylo auch wahrscheinlich nochmal irgendwie provozieren, tatsächlich. Ne?
Ja.
Das fand ich auch sehr stark.
Einfach, wo seine Schwachstellen sind, ne?
Ja, eben, ja. Klar, Kylo, weil er eben. Ja, da müssen wir
weil auch er ihn jetzt, halt auch eine Zeit lang in seinem Leben begleitet hat, ne? Denn Luke, das kann man jetzt einfach schon mal einfügen, hat ja einen Jedi-Tempel geführt, wo halt Kylo Ren auch einer der Schüler war.
Mhm.
Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, allein für Lukes Stellung zur Macht. Und
ja, da haben sich ja auch so viele drüber aufgeregt, über diesen Flashback, wo dann halt erzählt wird, was wirklich zwischen denen vorgefallen ist.
Mhm.
Wie geht's euch da?
Erzähl doch mal, was vorgefallen ist in Wahrheit. Weil es gibt ja zwei Flashbacks, glaube ich, ne? Es gibt, oder gibt's sogar drei?
Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, immer derselbe, immer ein bisschen anders, aber so
genau, vom Kern her, mit einem andere Perspektive einfach.
Genau, was auch sehr schön ist und zuverlässiger Erzähler da natürlich auch.
Ne? Genau, also dieser Flashback ist ja dazu da, um zu zeigen, wie dieser Jedi-Tempel halt zerstört wurde und wie Luke zum Eremit wurde. Und Dominik kann ja einmal zusammenfassen, was in diesem Flashback passiert ist.
Ja, es wird ja
in dem Wahren.
In dem Wahren ist ja, dass Luke, also er hat ja so schon während der Ausbildung hat er halt gespürt, dass Kylo Ren irgendwie einen Hang zur dunklen Seite hat und er hat halt dieses mächtige Skywalker-Blut auch in ihm gespürt oder beziehungsweise halt die Macht durch dieses mächtige Skywalker-Blut und hat dann ja für einen Moment erwogen, seinen Neffen zu ermorden.
Mhm.
Und da haben sich ja unglaublich viele drüber aufgeregt, von wegen, ja, das ist nicht Luke, das tut kein Jedi. Aber jetzt muss man sich ehrlich mal fragen, wenn man sich das auch so anguckt, jetzt auch mal in den Prequels, die Jedi sind eigentlich, was so persönliche Beziehungen zueinander angeht, eigentlich ziemlich leidenschaftslos. Die handeln ja immer für das große Ganze.
Ja.
Und Luke sagt ja auch dann in der dritten Version dieses Flashbacks, sagt er dann ja auch, es war ein Moment der Scham, der so schnell verflog, dass ich es kaum mitbekommen habe. Aber es war dann schon vorbei und Kylo Ren fühlte sich verraten. Und ich finde das ehrlich gesagt so großartig, dass man Luke, der bei aller Liebe in der alten Trilogie teilweise auch eine ziemlich glatte Figur ist, zumindest am Anfang, dass man dem hier so viel Menschlichkeit und Verletzlichkeit und Schwäche zugesteht. Generell muss man sagen, das ist Mark Hamills beste schauspielerische Leistung hier, ne? In dem Film auf jeden Fall.
Ja. Ist ja auch irgendwo Lukes Film einfach, ne?
Ja, natürlich.
Wo Episode 7 Han Solos war, ist jetzt
Ich wollte noch eine Sache einfügen, bevor jetzt Leute kommentieren, aber Mark Hamill ist mit dem Film selbst nicht zufrieden. Das ist nicht unser Problem.
Hat er da nicht schon zurückgerudert?
Ja, ich natürlich.
Weiß es nicht mehr. Da kam noch gefühlt alle zwei Minuten irgendwie neue Meldungen.
Ich glaube, inzwischen ist er so weit, dass er endlich die Vision von Rian Johnson verstanden hat und das eigentlich auch gut findet, weil im Endeffekt, wenn man sich den Film anguckt und ein bisschen aufpasst, dann sieht man, dass dieser Film eben nicht die Figur des Luke Skywalkers bricht, sondern ihn endgültig zur Legende erklärt. Also
zur Legende mit Fehlern. Und das ist so schön daran, ne?
Ja,
ist
also
halt es nicht ist halt so ein glatt gebügelter Mythos.
Ja, weil Rian Johnson sich halt auch für die Figuren interessiert und weil er auch Bruchstellen sucht einfach. Und ich weiß nicht, warum Fans immer so glatt polierte Schablonen haben wollen, so Gefäße, die mit den immer gleichen Zutaten gefüllt werden. Verstehe ich nicht. Also das sind doch Menschen, die sich weiterentwickeln. Soll Luke immer noch so sein wie vor 30 Jahren?
Das würde keinen Sinn ergeben, vor allem durch die
Nach Isolation. Seiner Erfahrung allein.
Ja, natürlich, klar. Und wie gesagt, immer dieses von wegen, ja, das tut ja ein Jedi nicht. Nochmal, was weiß denn Luke von den Jedi? Gar nichts eigentlich. Also zumindest in der alten Trilogie jetzt. Nur das, was Yoda und Obi-Wan ihm erzählt haben.
Ja.
Und ich finde das ja auch toll, dass, ja, weiß ich nicht, da ringen sich ja auch viel drüber auf, dass der Film jetzt sich irgendwie explizit auf die Prequels bezieht. Aber ich finde das so toll, dass Luke hier zum ersten Mal den Imperator bei seinem wirklichen Namen nennt. Zum Beispiel, ne? Also er sagt ja, ja, die Jedi haben es zugelassen, dass Darth Sidious die Macht ergreifen konnte. Und generell finde ich das ja auch so toll, wie Rian Johnson hier dann nochmal so aufwirft, halt, dass die Jedi, ja, das ist eigentlich sogar das, was man den Prequels immer vorgeworfen hat, dass die Jedi eigentlich ziemliche Arschlöcher sind, beziehungsweise dass die ihren Untergang auch selber herbeigeführt haben, weil sie sich auch eben nie weiterentwickelt haben, weil sie immer halt ähnlich wie eine Institution wie die Kirche zum Beispiel, dass sie halt immer an ihren angestammten Dogmen festgehalten haben. Und dem erteilt hier der Film ja auch eine Absage, eben durch diesen Move auch von Yoda mit dem Blitz.
Das ist halt genauso wie Religionen halt den Glauben instrumentalisieren die Jedi, genau wie die Sith die Macht.
Genau.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass die letzten Jedi ja auch der erste Star Wars Film ist, der wirklich ja auch mal so, kann man ja auch einfach auch hier auf die von Institution, Kirche und Glaube, das ist hier ja genauso in dem Film, ja. Dass du die Macht hast und dann halt die Institution Jedi und die ganzen Devotionalien, die dazugehören, wie zum Beispiel auch der Baum, und deswegen ist es ja im Prinzip auch nur richtig, den anzuzünden, weil man braucht solche Ikonenbildung einfach nicht.
Ist euch das auch aufgefallen, dass in dem Film hier zum ersten Mal wieder wirklich von der Jedi-Religion die Rede ist?
Ja.
Ne? Ja. Das fiel mir richtig auf. Ich glaube, das gab es zum letzten Mal in Episode 4, wo irgendwie Tarkin sagt, ja, Vader, ihr seid der letzte Überbleibsel dieser Religion oder irgendwie sowas. Ne? Das fand ich sehr, sehr schön. Und die Szene mit Yoda ist halt dadurch halt auch sehr stark, dass man halt so diesen angestammten Dogmen einfach eine Abfuhr erteilt. Und wie Yoda dann auch wirklich selber sagt, ja, hast du die Bücher überhaupt gelesen? Ne? Also, ja. Page-Turner waren es jetzt nicht gerade. fand ich auch so klasse, weil und halt auch wieder Yoda perfekt getroffen, dass er Luke halt anmahnt von wegen, er soll seinen Blick im Hier und Jetzt behalten und nicht auf dem Horizont oder in der Vergangenheit leben, ne? Das ja. ist ganz, ganz großartig, diese Yoda-Szene. Und auch, dass sie wieder eine Puppe verwendet haben, ist ziemlich
ja, klasse. Frank Oz war auch wieder mit dabei. Übrigens, kleiner Fun-Fact, Knives Out, der am 2. Januar in die deutschen Kinos kommt, da spielt Frank Oz eine kleine Rolle. Hm. Und da die hat er bekommen, weil er sich mit Rian Johnson am Set so gut verstanden hat.
Ja, das ist super. Das zeigt schon mal, dass Rian Johnson sehr gut mit Schauspielern auch kann, ne?
Ja. Was man auch bei Last Jedi ja wirklich sieht, ich finde.
Ja, doch.
Denn Mark Hamill ich würde ihn jetzt nicht als, also er ist ein toller Voice-Actor, das wissen wir ja seit ein paar Jahren, aber darstellerisch
sei er limitiert.
Okay, ist er limitiert und die Figur des Luke Skywalker, habt ihr ja schon gesagt, also in Episode 4 und in Episode 6 ist der eigentlich von der Figur her saulangweilig.
Ja. Oh, in 6 ist er eigentlich ziemlich ambivalent, ne?
In 4 ist er langweilig, würde ich sagen.
In 4 ist er halt wirklich langweilig, aber das liegt auch daran, dass die Handlung Alter auch noch sehr rudimentär ist und das ganze Universum. Aber er ist schon, also schauspielerisch war der ja nie so der Bringer. Aber ja, das sieht man jetzt halt Mark Hamill, dass er halt wirklich so als Old Man Luke, dass er halt wirklich total gereift ist. Also es ist eine unglaublich reife und einnehmende Darstellung, die er hier zeigt.
Ja.
Ja, stimmt. Und der Film macht einfach klar, auch bei so einem Franchise wie Star Wars, man muss halt das Alte auch einfach mal ziehen lassen.
Ja, oder das, halt im notfalls zerstören.
Genau.
Das zeigt dann aber vielleicht auch so unsere aktuelle Zeit oder die aktuelle Popkultur, ne? Dinge dürfen sich nicht verändern, gerade bei Star Wars, ne? Die Figuren müssen immer in ihren angestammten Zuständen oder
Eigenschaften gängige Muster bleiben. Ja, ja.
Genau.
Da gibt's das ist, aber es ist das Schöne, es gibt diese Ambivalenz hast du ja wirklich im Film auch, weil er ja wirklich Neues versucht, aber gleichzeitig das Alte ja auch durchaus zelebriert und huldigt. Es gibt ja zum einen diesen Satz von Kylo Ren, den ich jetzt nicht mal auf die Schippe bekomme, töte was du liebst oder so. Wie war das?
Nee, lass die Vergangenheit sterben.
Genau, let the past die.
Ja.
Das ist schon krass. Das ist ein wunderschöner Satz, auch eine tolle Szene. Und dann hast du aber gleichzeitig halt diese letzte Szene, wo du diesen kleinen Jungen siehst, wie er mit seinem Besenstiel halt so, sag ich mal, Jedi-Ritter spielt, was ja auch wieder fast schon ein Kommentar ist zur Fankultur und wie Star Wars eben generationsübergreifend auch funktioniert.
Das ist aber auch wieder schön im Hinblick auf die Enthüllung, dass Rays Eltern praktisch bedeutungslos sind und dass sie aus dem Nichts kommt. Also das ist auch so eine schöne Aussage des Films. Du musst nicht irgendwie blaues Skywalker-Blut haben, um was Besonderes zu sein, um stark in der Macht zu sein. Deshalb finde ich die Schlussszene, als ich die das erste Mal gesehen habe mit diesem Besenjungen, da fand ich die schon wirklich banal. Und mittlerweile finde ich die großartig.
Ja.
Das ist so schön. Allein wie der da steht mit seinem Besen und sich wahrscheinlich vorstellt, das wäre ein Lichtschwert. Das zeigt ja auch nochmal die Fankultur oder halt, das geht an die nächste Generation weiter. Das ist einfach schön. Wirklich.
Ja. Also ich fand es halt auch immer so, dass die letzten Jedi halt zum einen so den Weg bereitet für etwas Neues, für eine neue Generation, ja. Mhm. Und gleichzeitig aber auch halt nicht versucht, das Alte einfach nur einzuäschern, sondern also sich bewusst ist, welche Größe dieses Erbe eigentlich hat. Mhm. Ja? Vor allem, deshalb lass mich vergessen, wie viel Spaß und wie schön Star Wars auch ist.
Ja, der verrät den Geist halt nicht, ne?
Genau.
Wobei das so ein bisschen mein Problem ist, weil der Film, also man könnte sagen, der Film, der macht zwei Schritte vorwärts und gegen Ende im letzten Drittel macht er eigentlich doch einen Schritt wieder zurück.
Ja, ne? Dem fehlt dann letztlich die Konsequenz, da wirklich wirklich was Neues zu wagen. Also er schneidet schon neue Aspekte an und er versucht auch so ein bisschen von gängigen Mustern abzuweichen, aber im Endeffekt haben wir am Ende halt auch wieder unsere neue Hoffnung. Also
Ich habe mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, da fand ich das so interessant, jetzt am Anfang, als Snoke das erste Mal auftaucht, wirklich, also in diesem Thronsaal da schon, und da Kylo Ren Maß regelt, da fand ich das so interessant, dass Snoke die ganze Zeit das ausspricht, was ja die ganzen Leute sich gedacht haben, die auf die Kylo Ren-Figur nicht klarkommen. Von wegen, nimm die dämliche Maske ab, du bist nur ein rotziges Kind mit einem Brennglas, jetzt verpiss dich, ich bin enttäuscht von dir. Genau das ist ja eigentlich die Haltung der Fangemeinde. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, was zum Teufel haben die Fans für ein Problem mit diesem Film? Ja? Das war total merkwürdig.
Ich glaube auch, dass viele einfach bei Star Wars immer davon ausgehen oder es erwarten, das ist ein Star Wars Film, der muss jetzt aber instant so toll sein wie Empire Strikes Back.
Ja.
Der muss aber instant so toll sein wie der erste Star Wars, ja. Weil wir haben ja schon mit Episode 1 und 2 wirklich leiden müssen.
Ja.
Es ist halt, also ich kann jeden Regisseur verstehen, der das Angebot bekommt, einen Star Wars Film zu machen und sagt so, Leute, danke, aber nein.
Ja, oder jetzt dann hier halt David Benioff und D.B. Weiss zuletzt, ne? Die jetzt ausgestiegen sind.
Ja, wobei da gibt's ja auch wieder irgendwelche Theorien, wo sich alle Leute sicher sind, dass es ja eigentlich nicht daran liegt, sondern irgendwas anderen, aber wir wissen es nicht. Und
ist mir persönlich auch scheißegal. Egal. Ich bin auch der Überzeugung, dass der Aufstieg Skywalkers wieder ein schöner Film wird.
Garantiert. Und ich freue mich auch drauf. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ja. J.J. Abrams hat ja auch schon gesagt, dass er durchaus auf den
Ich Fan mache wieder alles so, wie ihr es haben wollt.
Ja, das ist das Problem. Der wird jetzt wieder halt blutende Fanherzen. Der wird jetzt wieder blutende Fanherzen verarzten. Das ist halt so,
Aber habt ihr noch irgendwas zu The Last Jedi? Weil dann würde ich gerne noch ein bisschen halt über den neuen Film reden.
Ich glaube, sollten wir vielleicht generell einfach mal darüber reden, was auch Leute so für ein Missverständnis mit Kylo Ren haben. Vielleicht, weil viele finden den ja auch scheiße. Ich finde den, ich finde den großartig als Figur. Das ist vielleicht die größte Kylo Stärke. Ren,
Kylo Ren ist eine oder die Lieblingsfigur aus der neuen Trilogie für mich.
Bei mir auch.
Das liegt zum einen durchaus, weil ich Adam Driver sehr schätze. Aber ich find's einfach großartig. Ich habe das so abgefeiert bei Episode 7, als er halt dann endlich seinen Helm abnimmt und man halt sieht, ja, wie gesagt, es ist einfach nur so ein Börschchen.
Mm. Ja, aber das, missgeleitetes Börschchen. Das stört ja viele daran, aber das, die verstehen es einfach nicht. Es kommen ja irgendwelche an und sagen, ja, das ist so ein Wannabe-Vader. Das ist ja gerade der Gedanke dahinter. Der soll wie so ein Kind wirken, was sich hinter ein viel zu großes Steuerrad gesetzt hat und es aber einfach nicht merkt. Ja. Das ist ja der Gedanke dahinter. Und dass sie das so aufgegriffen haben in Episode 7 schon, das fand ich schon toll. Und wie gesagt, diese ich meine, eigentlich ist es ja eine Trope, diese Nummer von wegen, dass er halt den Sog irgendwie spürt, aber dass das von der anderen Seite kommt. Also ich fand's hier zum Beispiel auch so ein bisschen unfreiwillig komisch tatsächlich, als er zu Rey irgendwie sagt, ja, komm mit mir und wir herrschen gemeinsam über die Galaxis. Und dann steht da Rey so, oh nee, bitte geh nicht diesen Weg. Und ich denke mir auch so, oh nee, nicht schon wieder, ey.
Weißt du? Sind schon klassische Konflikte, klar.
Ja.
Aber mein Gott.
Aber die werden schön variiert durchaus.
Ja, also da gibt's immer so kleine Variationspunkte. Das ist ganz nett. Das
stimmt
und
schon. Die,
und ich mag Kylo, den Kylo auch.
Ja, der spielt den halt auch toll, vor allem diese innere Zerrissenheit von ihm halt auch wirklich die ganze Zeit, ne?
Also, ja.
Und er hat auch schöne Szenen tatsächlich mit Daisy Ridley. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch so kommen wird. Ich würde sagen, da können wir auch schön überleiten, Stu.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Ende mit den letzten Jedi und wagen einen Ausblick auf der Aufstieg Skywalker.
Mhm.
Der am 19. Dezember erscheint.
Mhm.
J.J. Abrams ist wieder am Ruder. Die Regie sollte ja ursprünglich dieser Colin Trevorrow übernehmen.
Ja.
Ich glaube, wir alle drei sind ganz froh, dass es dort doch nicht gemacht hat.
Ja, ich find's schade.
Und
echt? Klar. Ich mochte Jurassic World.
Mhm. Oh ja,
gut. Hätte mich schon interessiert, was der da für Bilder rausgehauen hätte, wenn der bei Star Wars mal weiß ich nicht, hätte mich interessiert. Mehr als J.J. Abrams, der hat schon was bei Star Wars gemacht. Ich fände es interessant, wenn das drei verschiedene Regisseure gemacht hätten.
Das stimmt schon, ja.
Wobei Kylo Ren, der auf dem Triceratops reitet, gegen Rey auf dem T-Rex? Oder ein T-Ray?
Also, dass es da so riesige Viecher gibt, haben wir ja bei Last Jedi jetzt gesehen. Was da schwimmt. Also, weiß ich nicht, wenn es da so dinosauriermäßige Alien-Viecher gibt. Oh, keine Ahnung. Immer machen.
J.J. Abrams hat ja schon so ein paar Sachen angekündigt oder angeteasert. Ich weiß gar nicht, hat er sich schon dazu geäußert, zu Rays Eltern? Da sollte auch noch irgendwas kommen, oder?
Ja, wahrscheinlich hat Kylo Ren dann einfach gelogen.
Ja,
um sie zu überzeugen.
Das ist dann genauso wie im Marvel-Universum der Handschuh von Thanos, der irgendwie schon in Tor 1 auftauchte, dass er halt irgendwie ein Fake ist oder so. Das sind halt so Redconnings, die, ja. Mh.
Ja, dann kommt wahrscheinlich irgendwie raus, dass, weiß ich nicht,
Oh, wenn sie jetzt eine Skywalker ist, dann bin ich sauer.
Ja, dass sie eine Skywalker ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist sie das Kind von Leia und Luke.
Boah, das da würden sie dann den Bogen zu Episode 4 mitschlagen.
Ja. Ach, deswegen habe ich 18 Brustwarzen. So.
John Williams hat extra noch ein neues Liebesthema geschrieben.
Ja. Also ich glaube, dass es rauskommt, dass sie eine Skywalkerin ist.
Ja, leider.
Ja. Und dass Kylo das nur gesagt hat, um sie zu überzeugen, auf seine Seite zu kommen.
Ja, das wäre ich.
Oder sie ist eigentlich das Kind von den beiden. Es gab nach der Geburt eine Verwechslung.
Es wird ja, das habe ich mal irgendwo gehört, im Roman zu Episode 8 wird angedeutet, dass Luke anscheinend wohl irgendwie auch ein Verhältnis mit einer Frau hatte, tatsächlich, nach dem Sieg.
So, und siehste.
Weiß ich nicht, ob sie das dann nochmal aufgreifen, aber ach, es ist
dann
so.
Haben wir ja unsere Rey.
Kurze Frage, war es wirklich eine Frau oder war es ein Ewok?
Oh, das wäre lustig, wenn rauskommt, dass du einen Ewok geschwängert hast und dabei Rey rausgekommen ist.
Aber ist das vielleicht für euch, um jetzt nochmal einen Hinblick auf Last Jedi, ist das vielleicht auch ein Problem dieser Film, weil halt zwei Jahre lang bescheuertste Theorien gesponnen wurden über Rey und Snoke?
Ist aber nicht das Problem des Films.
Nee, nein. Aber das ist dem Film zum Verhängnis geworden von Seiten der Fangemeinde.
Ganz ehrlich, es gibt zwei Sachen bei YouTube, da nehme ich Abstand. Das eine sind Exploit-Videos, ja?
Ja.
Ich erkläre euch jetzt mal das Ende von 7. Ja, vielen Dank, das brauche ich auch. Und das andere sind Fan-Theories.
Ja,
tut mir leid,
ja.
Aber da bin ich raus.
Ja.
Ich meine, klar, ich mache mir auch meine Gedanken, aber das sind halt meine Gedanken. Und ja, ich habe die auch schon geäußert in irgendwelchen Gesprächen, aber wenn dann irgendwelche YouTuber da irgendwie schwadronieren 20 Minuten lang und dann gibt's da wieder andere, die sagen, das muss so sein. Und dann wagen es diese gemeinen, hinterhältigen Filmmacher, ja, ihre eigenen Ideen umzusetzen, obwohl doch klar ist, dass sie niemals so gut sein können wie die von den Fans, dann es ist halt echt scheiße, ne? Ja. Und was ich dazu sagen möchte, auch nochmal zu Last Jedi, ist, ich habe einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, ob im Movie Break war, da stand irgendwie, das ist nicht das, was ich die Fans gewünscht habe.
Ja, toll, das ist
ist ein Kompliment.
Ja, natürlich, eigentlich schon. Das, aber ich weiß nicht, also mit vielleicht ist da auch Episode 7 dann so ein bisschen schuld dran, weil wenn ihr euch erinnert, da gibt's ja diese Szene, wo das Lichtschwert Rey ruft und dann gibt's da irgendwie 1000 Andeutungen und weißt du, du hast halt, das ist halt auch J.J. Abrams, der halt immer gern 1000 Mysterien aufstapelt, Stichwort Lost, und dann die Hälfte davon nur auflöst. Deshalb, ja, was er jetzt mit Episode 9 machen wird, also ich kann dir mal sagen, also an Episode 9 reizt mich durchaus, also ich möchte jetzt schon wissen, was sie machen, ja. Ich bin gespannt, ob man dem anmerken wird, dass alles gar nicht so geplant war. Und was ich halt spannend finde, dass sie eben, also Abrams Ambition bei diesem Film ist ja, und die ist ja eigentlich total hochgesteckt, er will halt wirklich versuchen, einen Bogen über die gesamte Saga zu schlagen. Und das sieht man ja auch schon in den Trailern. Ich meine, da tauchen Kampfdruiden aus Episode 1 auf und sowas. Deshalb finde ich es dahingehend interessant und dann irgendwie auch konsequent, dass man jetzt halt irgendwie Palpatine zurückholt, aber ja, man wird sehen.
Wobei der für mich halt einfach tot war, also wirklich tot.
Ja, für mich auch, aber
aber gut, ich meine, ich kenne mich halt im Star Wars Kanon nicht so sehr aus, ich kenne halt die Filme, aber alles andere interessiert mich halt auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Außer vielleicht ein paar Videospiele, die ich gespielt habe, weil ich halt eben ein paar nette Spiele spielen wollte.
Ja.
Und war dementsprechend schon ein bisschen verdutzt, als irgendwie am Ende von Solo, Star Wars Story, dann plötzlich Darth Maul da stand.
Meint ihr, der kommt nochmal zurück?
Darth Maul?
Ja, in Episode 9?
Nein, glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht.
Nee, also ich fand das schon in Solo
ist JJ, total dämlich. Ne? Ist JJ Abrams, ne? Und Darth Maul ist einer der beliebtesten Bösewichte, weil er geil aussieht.
Ja, das ist halt wieder, ne?
Also
das
Obacht.
Ja, also gut, ich bin dafür, wir machen jetzt hier wirklich mal Schluss, weil wir wollten ja über die letzten Jedi ritten und
wir wollen den letzten Jedi reiten. Wir ritten
auf den letzten Jedi, ja, und das haben wir jetzt getan und ich habe jetzt genug von Star Wars, finde ich. Ihr, glaube ich, auch, oder?
Ja, wir warten jetzt noch knapp 3 Wochen, dann gucken wir uns den 9. Teil an und dann,
mal sehen, ob die Welt sich dann immer noch dreht.
Eine Frage hätte ich noch zum 9. Teil. Was glaubt ihr? Ist das ein Film, über den wir eines Tages einen Love- oder einen Hatecast machen werden?
Ein Lovecast.
Ich bin da unentschlossen. Ich glaube, wir werden generell einen Cast machen. Wir wollten ja auch, weiß nicht, ob wir das jetzt schon.
Nichts vorher ankündigen.
Okay,
das geht ungefähr. Ja? Ich sage, wir werden einen Trashcast dazu machen.
Ja, super. Ich sage, wir werden dazu einen Randomcast machen.
Wollte ich gerade sagen.
Okay,
gut. Ich sage, wir werden einen Themencast machen. Hat Rise of Skywalker Star Wars repariert oder nicht? Mit Grüßen
Oder wir machen einen abgebinged.
Alleine machen.
Ja, genau. Ein abgewünscht außer gut,
ja. Wahnsinn. Danke. Jetzt nochmal schön die ganzen Formate beim Wheelback podcastmäßig. Finde ich cool. Okay, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich werde mich dann mal verabschieden. Ich möchte vorher noch anmerken, das hier wird der letzte Lovecast sein.
Oh mein Gott.
Das Format wird eingestellt. Gott.
Der letzte Lovecast.
Ja. Aber keine Angst, nur für dieses Jahr.
Ja. Wow.
Ja, wir gönnen uns eine kleine Winter- oder Weihnachtspause und 2019 sind wir dann mit neuen Love- und Hatecasts wieder am Start. Ihr werdet uns nicht los.
Ja.
Denn auch wenn ihr jetzt vielleicht schmollt, aber uns macht das einfach Spaß. Mhm. Tut uns leid. Ist halt so.
Aber wir verabschieden uns ja mit einem Kracher.
Ja. Ja, das stimmt. Da muss man auch sagen, ich glaube, Last Jedi stand auf unserer Lovecast ist wirklich ganz, ganz weit oben. Und natürlich haben wir gewartet, ihn diesen Cast kurz vorm Kinostart des dritten, also des Episode 1, 2, 3, 9 aufzunehmen.
Ja? Ja, richtig. Ja?
Gut, also, ich verabschiede mich. Wenn ihr das hier auf dieser iTunes, Spotify, YouTube oder auch von mir aus gerne bei Moviebreak selbst hört, würden wir uns sehr über ein Like oder eine positive Bewertung oder einen netten oder kritischen Kommentar freuen. Wie gesagt, da freuen wir uns immer sehr drauf und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch, wenn wir uns nicht noch irgendwie anders hören, einen guten Rutsch, natürlich frohe Feiertage und ich finde, Dominik ist als nächster dran und zum Schluss darf Pascal noch machen. Und möge die Macht mit euch sein.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir wappnen uns, glaube ich, schon mal für das Sperrfeuer. Ansonsten, ja, hat Spaß gemacht. Guten Rutsch ins neue Jahr schon mal und natürlich auch schöne Feiertage von mir. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
Ja, von mir auch frohe Feiertage, guten Rutsch und egal, was ihr für Kommentare schreibt, wir drei fressen eure Kugeln. Macht's gut.